Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu Folge 4 unseres Formats. Mein Name ist Anton Gnolpel und sonst betreibe ich immer den YouTube-Kanal D wie Dividende. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema finanzielle Freiheit mit Hochdividendenwerten bzw. Leben von den Erträgen der eigenen Investments. Das war das Ergebnis unserer Umfrage in der Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe. Dafür haben sich die meisten entschieden. Deswegen ist das unser heutiges Thema. Bevor dann Luis und ich direkt in die Diskussion einsteigen, kommt dann erstmal Luis mit einer kleinen Premiere, denn wir konnten einen sehr interessanten Sponsor für unser Format gewinnen.
Ja, und bevor wir zum Inhalt der heutigen Podcast-Folge kommen, gibt es noch eine Neuerung. Denn wir konnten einen Sponsor für den Einkommensinvestoren-Podcast gewinnen. Keine Bange, wir preisen jetzt keine bequemen Matratzen an, denn mit CapTrader haben wir einen maßgeschneiderten Partner an unserer Seite. CapTrader ist ein Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf. Und meine persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als 1 Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien und Kanada sowie den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses bin ich selbst im Jahr 2017 Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Und seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche Anfang dieses Jahres an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort. Eine ausführliche Anleitung zur Konto- und Depoteröffnung findet sich unter nurbaresistwahres.de/CapTrader-Depot. Dem Schutz der Kundeneinlagen und Wertpapiere widme ich mich im Detail unter nurbaresistwahres.de/CapTrader-Sicherheit.
Ja, Luis, erstmal danke für diese gute Zusammenfassung von dem Angebot unseres Sponsors. Noch eine kleine Anmerkung von mir, als mir Luis mitgeteilt hat, dass wir einen Sponsor haben, habe ich tatsächlich gehofft, dass es CapTrader ist. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil es der Sponsor ist, sondern ich habe es einfach gehofft, weil mir persönlich das ein Anliegen war, dass man auch voll hinter dem Produkt auch stehen kann und dass man da nicht einfach den Leuten irgendwas anpreist. Und ich freue mich über diese Kooperation. Und genau, und jetzt starten wir auch schon in das Thema. In einer der letzten Folgen hast du ja schon mal gesagt, Luis, dass dein Ziel ja nicht unbedingt war, eine besonders hohe Marktrendite zu erreichen, dass du irgendwelche Benchmarks outperformen möchtest, sondern dass du eben dieses gewisse Zusatzeinkommen generieren möchtest. Und dann wäre jetzt erstmal meine erste Frage, Hast du das mit einer gewissen Intention gemacht? Also ist dein persönliches Ziel gewesen, irgendwann aus dem vermeintlichen Hamsterrad auszubrechen und dann zum Beispiel nur noch Influencer-Blogger zu sein? Oder war dein Ziel im Alter zum Beispiel die Rentenlücke auszugleichen, im Alter einen schönen Lebensabend zu genießen durch die Erträge? Hattest du da ein gewisses Ziel?
Ja, eine gute Frage. Natürlich verfolgt man mit oder verfolgt jeder Anleger ein bestimmtes Ziel. Und die ersten Jahre meiner Tätigkeit als Privatanleger oder in den ersten Jahren war ich natürlich völlig fokussiert, wie vermutlich die meisten, auf Differenzgeschäfte, also möglichst günstig kaufen und möglichst teuer verkaufen und sich dann der Kursgewinne zu rühmen. Und das hat sich ja dann geändert in dem Moment, wo ich ja aufmerksam geworden bin auf den Umstand, dass es ja in anderen Ländern eben Wertpapiere gibt, die tatsächlich monatlich ausschütten. Und das war also dieser eine Moment, wo es so Klick gemacht hat und ich dann so ja das Thema eigentlich für mich persönlich entdeckt habe und dann ja gedanklich eben auch weg von Kursgewinnen hin eben zu Ausschüttungen, weil eben diese Monatsausschütter natürlich die Analogie nahelegen, okay, ich habe auf der einen Seite ein Unternehmen oder eine Organisation, die mich bezahlt, die mir ein Gehalt bezahlt, ja, aber auf der anderen Seite eben auch Aktiengesellschaften oder andere Finanzinstrumente, die mich ebenfalls monatlich entlohnen. Und das war doch alles zu einer Zeit, da gab es ja diese Begriffe finanzielle Freiheit und passives Einkommen, gab es, ja, oder zumindest war nicht so verbreitet, wenn ich mich recht entsinne, ist das erstmals so mit Bodo Schäfer richtig aufgekommen, Ende der 90er, aber dann im Prinzip mit dem Dotcom-Crash auch wieder ein Stück weit untergegangen. Und natürlich war es von da an eben mein Ziel, mir parallel zu meinem Arbeitseinkommen ein Zusatzeinkommen aufzubauen. Ja, aber alles, was hier mit Blog und Hamsterrad, das war alles meilenweit weg. Es gibt auch meines Erachtens so eine Hamsterrad-Illusion. Da kann ich vielleicht auch noch gleich ein paar Takte zu erzählen. Ja, ja, aber wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja auch in einem ja recht frühen Alter dazu übergegangen, eben in Hochdividendenwerte zu investieren. Das machst du ja auch mit einem bestimmten Plan, mit einer bestimmten Absicht, oder?
Ja, genau. Erstmal danke dafür, wie du das jetzt gerade eben so schön geschildert hast. Also ich persönlich halte ehrlich gesagt nichts davon, von diesem Ausbrechen aus dem Hamsterrad. Also kannst du, denke ich, gleich auch im Anschluss noch dein Statement dazu abgeben. Aber ich bin der Meinung, dass Arbeiten eine Quelle der Freude ist und eine Quelle von positiven Gefühlen. Also ich bin persönlich kein Mensch, der jetzt besonders viel Freude daraus schöpft, am Strand die ganze Zeit rumzuliegen und nichts zu machen und Cocktails zu trinken, sondern ich schöpfe meine Freude hauptsächlich aus geschafften Dingen. Das muss jetzt aber auch nicht nur ein gewisser finanzieller Erfolg sein, ein toller Gewinn, viel Geld mit Dividenden verdient oder wo auch immer. Es geht nicht nur so ums Finanzielle, sondern es kann auch das Zwischenmenschliche sein, aber irgendwo steckt man immer Arbeit rein und kriegt da finanzielle oder emotionale Rendite. Und das ist für mich einfach eine riesen, das ist was mich irgendwie antreibt, diese Belohnung für Arbeit. Und deswegen, ich halte nichts davon, von diesem nur noch, also möglichst schnell finanzielle Freiheit erreichen, um dann den ganzen Tag nichts zu tun, sondern was ich tatsächlich so interessant finde an diesem finanziellen Freiheit-Thema ist eben, dass es gewisse Möglichkeiten eben eröffnet, die man eben nicht so hat, wie man es eben, wenn man eben zum Beispiel große Verpflichtungen hat, also sagen wir mal, ich muss einen Kredit abbezahlen, ich habe eine Familie, die ich ernähren muss, habe jetzt kein zusätzliches Einkommen, was mir die Grundausgaben absichert, sondern wenn man eben in so einer Lage ist mit vielen Verpflichtungen, dann fällt es eben schwer, da mal in andere Richtungen zu denken. Und da rede ich vor allem davon, dass man vielleicht was Eigenes startet, vielleicht Selbstständigkeit oder sowas. Auf jeden Fall, dass man mal neu denkt, neue Möglichkeiten sieht. Und das ist, denke ich, was eine gewisse finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit, was es halt ermöglicht. Und wenn man sich halt überlegt, wenn man sich überlegt, die fixen Ausgaben sind gedeckt, dann wird einem auch eigentlich, werden einem viele Sachen auch erstmal klar, wenn man eben nicht diesen Zwang hat. Aber Arbeiten prinzipiell ist, finde ich, was völlig Natürliches, was Essentielles, und finanzielle Freiheit ist dann eben einfach nur eine schöne Möglichkeit, eine schöne Sicherheit, um eben dann vielleicht auch in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Aber das ist jetzt nicht so wie bei anderen Leuten. Ich möchte jetzt natürlich keine Namen nennen, aber die arbeiten so als Mittel zum Zweck ansehen, nur um möglichst schnell irgendwie weg zu können. Aber wie siehst du denn das, Luis?
Ja, ich finde es ja schön, dass er dieses Bild von dem cocktailschlürfenden, finanziell Freien am Strand gezeichnet hast. Weil mich schreckt das schon immer ab, wenn ich so einen Laptop-Träger am Strand sehe und das Ganze dann übertitelt mit finanzieller Freiheit. Da schalte ich ja eigentlich schon fast immer gleich weg, weil dieses Stereotyp, das spricht mich irgendwie gar nicht an. Und ich finde auch immer diese Gleichsetzung Angestelltenverhältnis mit Hamsterrad äußerst problematisch und birgt natürlich auch die Gefahr, dass manche Leute durchaus ins Unglück stürzt, weil das ist auch so ein Beispiel, was ich immer in meinen Seminaren bringe. Wenn ich halt einen technikbegeisterten Menschen habe, dessen Leidenschaft den Verbrennungsmotoren gehört und der in der Motorenentwicklungsabteilung eines Automobilkonzerns da sein Glück gefunden hat. Ich meine, der strampelt ja auch nicht im Hamsterrad, ja. Und es ist ja auch ein Irrtum zu glauben, dass es nur nicht erfüllende Jobs hierzulande gibt, ja, sondern eine Vielzahl der Jobs entspricht ja durchaus dem Wunsch derjenigen, die diesen ausfüllen, und die füllen auch gerne aus, ja, und nicht jeder Job bringt dann irgendein Burnout mit sich, sondern das liegt dann auch in jedem selbst, sich das ein Stück weit so zu gestalten, und oftmals gibt es ja auch keine anderen Möglichkeiten, als seiner Berufung zu folgen, indem ich eben mich ins vermeintliche Hamsterrad begebe, siehe eben den Ingenieur, ja, was soll er machen, privat in der Garage an Motoren schrauben oder einen Blog über Motoren betreiben, das ist ja auch nicht dasselbe, ja. Oder nehmen wir einen Schreiner, der eben in Handarbeit Schränke herstellt, ja, oder Möbelstücke herstellt. Ja, das ist ja genau dasselbe. Ich meine, der ist dann vielleicht auch eine Angestellten-Tätigkeit, aber die ihn erfüllt. Da spricht er überhaupt nichts gegen. Und rein statistisch ist es ja sogar so, dass eine Vielzahl von selbstständigen Freiberuflern doch ein bisschen am Hungertuch knabbert und eben da nicht gerade die Erfüllung findet, die im Rahmen der außerhalb des Hamsterrads dann eigentlich gesucht wurde. Ne? Also denke mal, da muss man schon so ein bisschen unterscheiden und im Wesentlichen dann eben nach einer Tätigkeit streben, die einen erfüllt. Und ob das jetzt eine ist im Angestellten-Dasein oder im freiberuflich oder in welcher Form auch immer, das ist ja dann erstmal eine sekundäre Sache.
Genau. Hast du erstmal schön gesagt. Ich finde, das ist auch ein sehr gutes Beispiel mit dem Ingenieur. Ich denke, das ist einfach auch die beste Möglichkeit, um dann auch produktiv Sachen zu verwirklichen in so einem großen Unternehmen. Aber um nochmal zurückzukommen jetzt, hast du persönlich, also wäre das für dich eine vorstellbare Situation, dass du, wenn dein Dividendeneinkommen ausreicht, dass du dann den Job, deinen Angestelltenjob an den Nagel hängst? Ist das für dich denkbar?
Ja, grundsätzlich ja. Aber jetzt muss man natürlich einen Punkt sehen. Ich begebe mich natürlich, sobald ich mein Einkommen allein auf Dividendenstelle, in eine andere Abhängigkeit wieder, nämlich die Abhängigkeit von den Kapitalmärkten, auf die ich überhaupt gar keinen Einfluss habe. Ja, und das gilt ja bezeichnenderweise auch für, sag ich mal, sonstige Einkommensquellen, wie beispielsweise meine Erlöse aus den Buchverkäufen. Das sind ja nur mal Finanzbücher. Auch die hängen letztendlich an der, genau wie die Dividendenerträge, ein Stück weit an der Finanzkonjunktur. Ja, das Interesse auch vielleicht an unserem Podcast und an meinem Blog oder deinem YouTube-Kanal ist auch positiv korreliert, beispielsweise mit der Finanzkonjunktur. Also damit meine ich eben, gibt es momentan viele oder eher weniger Leute, die sich eben für Finanzthemen interessieren. Und wenn man sich, was ich so auf den Invest gemacht habe, ja mit dem Verlagsleiter ja vom Finanzbuchverlag, habe ich mich unterhalten und der hat mir auch nochmal bestätigt, dass ganz klar ist, ne, das Interesse an Finanzliteratur, das schwankt letztendlich mit den Kursen. Ja, im Boom verkaufe ich viele Finanzbücher, in der Bärs halt wenige. Und da ich ja ein Freund von Diversifikation bin, habe ich dann doch so ein bisschen eine, oder widerstrebt es mir, zumindest in der Phase, wo ich noch von mir abhängige Menschen habe, also wirtschaftlich abhängige Menschen, mich dann wirklich so einseitig zu positionieren oder mich so einseitig abhängig zu machen von einem Parameter, den ich selber nicht beeinflussen kann. Und da finde ich diese Idee gar nicht so schlecht, auch meine Erträge so weit zu diversifizieren, dass ich eben nicht nur eben Erträge aus Kapitalvermögen habe, sondern eben auch aus einer Angestellten-Tätigkeit und eben auch aus Vermietung und Verpachtung, ja, und aus selbstständiger Tätigkeit. Ja. Das heißt, ich bin ja da schon in vier der sieben Einkommensarten, die das Steuergesetz, das deutsche Steuerrecht kennt, unterwegs.
Ja, das ist nochmal schön festgestellt. Das sehe ich ganz genauso. Viele, die schauen ja dann nur ins Depot und versuchen sich dort zu diversifizieren. Die sehen eigentlich gar nicht diese ganzen anderen Einkommensquellen. Eben wenn ich eben schon ein großes Einkommen in Euro habe, dann sollte man sich jetzt vielleicht nicht das ganze Depot mit in Euro ausschüttenden Werten vollknallen. Also bin ich absolut dabei. Also wenn man von Erträgen leben möchte, dann sollte man das auch diversifiziert angehen. Aber jetzt mal angenommen, du würdest jetzt nur von deinen Dividendenerträgen leben wollen. Würdest du dann irgendwas an deiner aktuellen Strategie verändern? Also es gibt ja durchaus Werte, und ich denke, da hast auch du welche im Depot, die eben nicht konsequent alles auszahlen, sondern die eben auch, also wieder wie zum Beispiel der jetzt mal ohne Empfehlung, aber wie der Reeves Utility Income Fund, der hat ja durchaus auch nette Kursrenditen, ne? Also auf jeden Fall besser als der DAX zum Beispiel. Würdest du dann solche Werte austauschen gegen einen Wert, der vielleicht so 8-9% auszahlt, oder würdest du das ganz genauso laufen lassen wie bisher?
Ja, ich habe tatsächlich, oder ich will tatsächlich genau so weiterlaufen lassen. Der Grund dafür ist einfach, dass ich einen für mich ausgewogenes und risikogewichtetes Hochdividenden-Weltportfolio erstellt habe, ja, was sich eben aus offensiven und defensiven Werten zusammensetzt und ja, so aufeinander abgestimmt ist, dass eben möglichst viele Instrumente, Regionen, Währungen abdeckt und ja, sag mal so, auch wetterfest gezimmert ist, dass es auch langfristig standhält, so dass ich mit meinem kleinen ergänzenden Regelwerk, was ich mir dann selber erstellt habe, was ich dann jährlich darauf anwende, dann vielleicht hin und wieder mal einen Titel austausche und ansonsten das so laufen lasse. Also ich würde jetzt nicht allein aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt ausschließlich von Dividendenerträgen leben würde, sagen, naja, jetzt tausche ich die Titel aus, die nicht alles wirklich konsequent ausschütten, sondern ich würde tatsächlich weiterhin so ein Klassiker wie den Reeves Utility Income Fund im Depot belassen. Ja? Und ich würde auch die Struktur so belassen mit der Aufteilung in offensiv und defensiv. Ich würde eben den hohen Reitanteil so belassen. Ich würde tatsächlich da für mich nichts ändern. Aber wie gesagt, ergänzend dazu ist es ja so, dass ich auch für mich andere oder alternative Einkommensquellen erschlossen habe, wie beispielsweise auch vermietete Immobilien, ja, oder ja, im Bereich Crowdinvesting oder P2P. Also, dass ich mich nicht allein auf diesen einen Bereich stütze.
Okay, und hast du dir mal überlegt, wie du vorgehen würdest, wenn du jetzt zum Beispiel den Job kündigst, weil deine ganzen Einnahmen, deine ganzen Erträge, die können deine laufenden Kosten voll abdecken. Hast du da mal überlegt, wie du da vorgehen würdest? Also ich meine, es wäre jetzt, denke ich, schon sportlich bzw. risikofreudig, wenn man von einem Monat auf den anderen einfach nur noch hofft, dass jeden Monat genügend Einnahmen kommen, sondern würdest du da vielleicht so 6 Monate Vorlauf lassen oder ein Jahr Vorlauf lassen, also dass du erstmal weißt, mit welchen monatlichen Einnahmen du fürs nächste Jahr kalkulieren kannst, oder also ich meine, es ist ja natürlich auch, denke ich, unterschiedlich, je nachdem, wie risikofreudig man das machen kann. Also ich persönlich habe jetzt keine großen Verpflichtungen, ich habe keine Kinder. Und also ich persönlich, ich könnte da schon ein bisschen offensiver rangehen. Aber wie werden das bei dir?
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und vor allem in dem Zusammenhang empfehle ich auch immer, nicht erst dann eine Strategie oder die Strategie zu ändern von, ich sage jetzt mal, von Wachstumswerten auf ausschüttungsorientierte Werte, zu dem Zeitpunkt, wenn man sagt, okay, ab jetzt möchte ich von den Einkünften oder von den Ausschüttungen zehren, sondern nach Möglichkeit schon mehrere Jahre früher, um sich daran zu gewöhnen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel kommt denn da jetzt wirklich konkret rum? Wie was sind das für Ausschüttungen? Wie oft kommen die? Bis hin zu so technischen Fragen, naja, wie und wann konvertiere ich die von einer Fremdwährung in Euro beispielsweise, etc. pp. Also ich halte schon für unerlässlich, sich frühzeitig auch in der Praxis an Dividendeneinkünfte zu gewöhnen, wenn man später auch diese wirklich verkonsumieren möchte und nicht erst dann wirklich in dem Moment, wo dies der Fall ist, dann umzuschalten. Und was die Methodik angeht, favorisiere ich tatsächlich so eine, ja, ich nenne es periodische Vorfinanzierung von einem Jahr. Das heißt, die Erträge, die Dividendenerträge, oder die Ausschüttungen, die im Laufe eines Jahres auflaufen, würde ich mir dann auf ein separates Konto packen, dann in Euro, also in der Währung, in der ich es dann auch verzehren möchte. Und dann diesen Betrag eben zwölfeln und dann weiß ich eben ganz genau, okay, für dieses Jahr steht mir pro Monat Summe X zur Verfügung. Ja, also wenn ich da eben beispielsweise im Laufe, das heißt, ich würde, bevor ich in den Verzehrmodus wechsle gewissermaßen, also ein Jahr vorher, nehmen wir mal an, ich möchte zum 01.01.2021 anfangen, von meinen Dividendeneinkünften zu leben, dann würde ich ab dem 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 alles an Dividenden auflaufen lassen auf dem Depotkonto, dann konvertieren und in Euro und auf ein Euro-Tagesgeldkonto beispielsweise überweisen und von diesem Euro-Tagesgeldkonto dann jeden Monat 1/12 dieser Summe auf mein Girokonto überweisen. Und so habe ich die Kontrolle darüber auch im Vorfeld schon und weiß, zumindest auf ein Jahr genau, bin ich immer durchfinanziert. Was ich mir dann natürlich überlegen muss, ist eine Absicherungsstrategie für zwei Einflussgrößen. Und das eine ist eben das Wechselkursrisiko und das andere ist eben, sagen wir, das Dividendenrisiko, also eine Aussetzen oder ein Senken der Dividende.
Ja, ich denke, das ist ein guter Zeitraum mit dem einen Jahr. Da hat man dann auch eine gewisse Möglichkeit, einen gewissen Spielraum drauf zu reagieren. Ich meine, man kann sich jetzt, wenn man merkt, man hat prinzipiell schon einen relativ guten Spielraum. Also wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann ist ja auch nicht automatisch die Dividende gekürzt, sondern meistens ist das ja schon mit einer gewissen Zeitverzögerung. Also es bahnt sich ja meistens so ein bisschen an, die nächste Kürzung. Also wenn man da so ein bisschen das verfolgt, die Geschäftsentwicklung, irgendwann wird es dann bei manchen Werten wahrscheinlich. Und von daher hat man schon mal so einen gewissen Spielraum, Aber eben wenn man das schon so 12 Monate im Vorhinein finanziert hat, hat man natürlich auch nochmal einen Spielraum und könnte sich zum Beispiel wieder in ein Angestelltenverhältnis begeben. Ich denke, das ist eine, solide Strategie. Man hat da erstmal eine ordentliche Liquidität. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht verführt wird, das Ganze wieder zu investieren, weil es könnte ja noch mehr Rendite werden. Da muss man dann natürlich auch ein bisschen diszipliniert sein. Wenn es darum geht, kann ich von meinem aktuellen Vermögen leben, ist natürlich auch die Frage der Rendite wichtig. Also wie viel Rendite kann ich relativ nachhaltig, also beziehungsweise welche Rendite kann ich wirklich nachhaltig erwirtschaften von meinem Vermögen? Und dann hat, also dass man jetzt halt nicht irgendwelche Substanzzahler hat, weil es gibt ja quasi schon Unternehmen beziehungsweise Fonds, die sich kontinuierlich selbst auflösen, weil sie halt jedes Jahr einen gewissen Prozentsatz von der Ausschüttung eben nicht nur als nicht nur von Erträgen speisen, sondern einfach aus der Substanz. Ist ja jetzt auch nicht, auch kein völlig ohne Wertung. Ich meine, es gibt beispielsweise Senioren, die ihr Geld anlegen wollen, aber jetzt auch einen gewissen Kapitalverzehr haben wollen, dann kann man sich natürlich durchaus überlegen, ob man so einen Fonds nimmt. Aber ich denke, für die meisten Leute ist das eher unattraktiv. Und welche Rendite hältst du denn für relativ machbar? Ich meine, und auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten noch vertretbar machbar. Also ich meine, eine Kürzung ist sowieso immer möglich. Aber welche Rendite hältst du so bei durchschnittlich risikoreichen Werten für machbar? Und wenn man jetzt nicht so MLPs, BDCs und Mortgage Rights nimmt, weil da kann es halt schon wirklich sehr schnell schwanken.
Ja, aber auch die Schwankungen gleichen sich ja über die Zeit ein Stückchen aus. Das heißt, hier muss man natürlich auch, das kommt natürlich auch jetzt sehr darauf an, wie offensiv oder defensiv ich da positioniert bin. Ja? Ich rechne mit einem Faktor von 130 zu 1 bei einem offensiven Depot. Das heißt, für 130 Euro, die ich anlege, kann ich also brutto 1 Euro pro Monat erzielen. Das entspricht etwa einer Dividendenrendite von 9% im Schnitt.
Also brutto vor brutto, Quellensteuer?
Ja. Vor Steuern, genau.
Vor allen Steuern, okay.
Ja, weil ich muss ja jetzt brutto rechnen, weil beispielsweise, wenn ich nur von den Dividendenerträgen lebe, dann habe ich ja wieder den Vorteil, ich habe ja meinen normalen Freibetrag ich glaube knapp 9.000 Euro, dann nochmal mein Sparerpauschbetrag. Also da ist, glaube ich, die Referenzgröße brutto die bessere als netto, weil das sich dann wieder ja unterscheidet. Ja. Ich kann dann bis zu einer gewissen Einkommenshöhe ja auch noch eine günstiger Prüfung beantragen. Also das wird dann sehr kompliziert, wenn ich dann das auf Nettobasis errechnen will. Deswegen nehme ich da die Bruttowerte. Außerdem motiviert es dann vielleicht ein bisschen mehr auch, ja, weil die Zahlen ja ein bisschen kleiner. Ja. Und bei meinem defensiven Depot rechne ich immer mit dem Faktor 200. Das heißt, für 200 Euro dann lebenslang 1 Euro pro Monat an Dividendenzahlungen. Ja, das sind so die grobe Faustformel. Mein Reitdepot und mein Aristokratendepot, das liegt dann irgendwo dazwischen. Ja, mit dem Faktor, ich habe es mal jetzt für die heutige Aufnahme mal nachrecherchiert, aktuell 155 fürs Reitdepot und 175 fürs Aristokratendepot. Ja, aber wie gesagt, du musst halt noch mit einkalkulieren, dass du eben Schwankungen in der Dividende hast. Bei den defensiven Titeln eher weniger, bei den offensiven Titeln dann vielleicht mehr. Wenn wir einfach mal diesen offensiven Bereich rausnehmen, und jetzt haben wir historisch gesehen den Vorteil, in Anführungsstrichen, aber ja doch, im Endeffekt ist es ein Vorteil, dass wir halt vor 12 Jahren den Ausbruch der Weltfinanzkrise erleben durften. Und weil da konnte man natürlich auch gucken, wie reagieren denn so überhaupt die Dividenden im Schnitt. Und wenn man sich das mal anguckt, dann stellt man fest, dass das substanzhaltige Sinken der Dividende etwa 2 Jahre nach Ausbruch der Krise, also nachdem die Kurse angefangen haben zu bröckeln, so sind dann Dividenden auch abgesenkt worden, während die Kurse so im Schnitt der großen Indizes um 50% gesunken sind, sind die Dividenden so etwa um ein Drittel gesunken und dann nach 2 Jahren wieder gestiegen und die ursprüngliche Höhe wieder erreicht. Das heißt, wenn ich so eine säkulare Krise wie 2007 bis 2009 als Dividendenertragskonsument durchstehen möchte, dann sollte ich für den Ernstfall gewappnet sein und damit rechnen, dass ich 2 Jahre lang 30% weniger an Ertrag habe, so als grobe Faustformel.
Ja, das ist natürlich super gut zu wissen. Deswegen sollte man sich auch bei seiner finanziellen Freiheit, Kalkulation, sollte man sich auch immer noch einen großzügigen Spielraum lassen. Ich meine, es ist natürlich verlockend, da so ein bisschen rumzuspielen und ja, es könnte ja doch klappen irgendwie. Ich habe ja persönlich so eine Zahl, die ich persönlich für sehr realistisch halte. Ich habe da so meine 8% Bruttodividendenrendite, die ich persönlich auch anstrebe, aber die ich auch für nachhaltig realisierbar halte und wo dann auch nicht die Kürzungen in der Krise auch nicht allzu hoch ausfallen sollten. Ich meine, man hat natürlich bei so Werten wie BDCs, die zum Beispiel sich eher dann im Beteiligungsbereich bewegen, also die sich direkt im Unternehmen beteiligen und dann gewinnbringend veräußern wollen, da hat man natürlich schon eine sehr große konjunkturelle Anfälligkeit. Oder bei MLPs, also da gibt es auch diverse, die dann darunter leiden, wenn die Rohstoffpreise sinken. Aber jetzt mal, wenn man jetzt auch nicht nur solche besonders hoch ausschüttenden Werte nimmt, sondern auch so ein paar Klassiker, dann denke ich, kann man 8% relativ realistisch erwirtschaften. Und dementsprechend habe ich tatsächlich mal eine kleine Kalkulation gemacht, weil es ist ja immer interessant, wie viel bräuchte ich denn für eine gewisse Summe? Und es ist natürlich klar, auch bei den Zuhörern wird das, denke ich, sehr unterschiedlich sein. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal hier so eine Zahl genommen. Ich habe mal gesagt, 2.000 Euro Cashbedarf im Monat, also 2.000 Euro netto, die man dann erstmal für seine ganzen normalen Ausgaben verwenden kann. Manche, die kommen vielleicht mit 1.000 Euro hin, manche, was weiß ich, deutlich mehr brauchen sie. Aber ich habe dann nochmal 2.000 Euro genommen, plus 400 Euro für eine Krankenkasse. Da gibt es auch teurere, da gibt es günstigere. Habe ich einfach mal 400 Euro genommen. Ist laut Luis im Übrigen auch das durchschnittliche Nettoeinkommen eines Bürgers in Deutschland. Habe ich das richtig gesagt, Luis?
Genau, das ist das Nettogehalt eines Vollzeitangestellten in Deutschland bei Steuerklasse 1. Also das beträgt tatsächlich 2.410 Euro. Das entsprechende Bruttogehalt dazu liegt bei 3.880 Euro. Ja, und das ist eben das Durchschnittsbruttogehalt eines Vollzeitangestellten in Deutschland laut Statistischem Bundesamt derzeit.
Ja, da wäre dann natürlich schon die Krankenkasse weg, aber ich finde, so habe ich mich ja mit meiner Schätzung, eigentlich habe ich es da ganz gut getroffen. Also 2.000 Euro einfach frei verfügbar und nochmal 400 Euro für die Krankenkasse. Und habe ich also einen Bedarf von netto 2.400 Euro errechnet, die man bräuchte als durchschnittlicher Mensch, um davon leben zu können. Angenommen habe ich bei der Rendite die 8% Bruttorendite, die ich auch persönlich, wie gesagt, für realistisch halte und habe das dann quasi zurückgerechnet, wenn man die 2.400 Euro will. Netto bei 8% brutto bräuchte man ungefähr 500.000 Euro, um das Ganze zu realisieren. Und das ist natürlich eine ganze Stange Geld. Aber man muss sagen, also es ist theoretisch machbar. Also man kann natürlich auch besonders innovativ sein und sich, weiß nicht, vielleicht eine tolle Firma gegründet, vielleicht ein Patent haben, die dann gewinnbringend veräußern. Da sind ja schnell mal größere Beträge zusammen, wenn man das an größere Konzerne veräußert. Aber das ist natürlich, denke ich, eher ein Einzelfall. Und deswegen habe ich mir natürlich auch mal überlegt, wie ist das so als Angestellter, was müsste man da theoretisch sparen, um auf diese Summe zu kommen? Und meine Annahme war, wenn ich ab dem 20. Lebensjahr spare, also gibt ja durchaus Leute, die können schon ab da sparen, also zum Beispiel, wenn man mit 18 dann nicht, also nach einem Abitur zum Beispiel, wenn man dann nicht in ein klassisches Studium geht, wenn man da zum Beispiel in ein duales Studium geht, in ein gut bezahltes, dann sind gewisse Sparraten schon durchaus möglich in jungen Jahren. Und ich habe gesagt, also so mal als Annahme, dass 50 wäre es schon eigentlich toll, wenn man das erreichen würde, mit 50 die 500.000. Das ist ja auch schon ein deutliche Differenz zu unserem aktuellen Renteneintrittsalter beziehungsweise zu dem Renteneintrittsalter, was wir vielleicht bald mal haben werden. Und genau, also deswegen habe ich jetzt mal einen Zeitraum von 30 Jahren zugrunde gelegt, den man zum Sparen hat. Habe eine Nettorendite dem Ganzen zugrunde gelegt von 5% und eine monatliche Sparrate von 600 Euro. Das wird am Anfang ein bisschen weniger sein, später dann durchaus mehr. Aber im Schnitt müssen es eben 600 Euro sein. Und dann kann man wirklich bis zum 50. Lebensjahr die 500.000 Euro schaffen. Und ich halte es persönlich für machbar. Also ich kenne auch persönlich Leute, die wären, wenn sie Lust auf Sparen hätten, auch schon in jungen Jahren in der Lage, so viel Geld zu sparen. Bei Leuten, die mehr verdienen, dann sowieso. Das hat natürlich alles so mit den finanziellen Verpflichtungen zu tun und ob einem Sparen auch Spaß macht, aber meiner Meinung nach ist es eine mögliche Sache. Und 50 ist auch in der heutigen Zeit eigentlich jetzt kein Alter mehr, würde ich mal sagen. Ich meine, die Menschen, die leben immer länger. Und wenn man sich sagt, man hat es mit 50 theoretisch geschafft, also man hat mit 50 eine gewisse Freiheit, das ist, finde ich, schon eigentlich eine verlockende Sache.
Ja, aber auch schon ein ganz schönes Brett, ne? Weil das verlangt natürlich schon mal zwei Sachen. Zum einen, dass ich recht früh doch relativ hohe Beträge beiseite lege. Und zum zweiten, dass ich schon frühzeitig die entsprechende Disziplin mitbringe. Und das sind natürlich zwei Faktoren, die in dieser Kombination vermutlich nicht so ganz häufig anzutreffen sein werden.
Na gut, da bin ich absolut bei dir, auch aus persönlicher Erfahrung bin ich da absolut bei dir. Also das Bedürfnis zu sparen ist leider bei vielen noch nicht sehr ausgeprägt. Ich denke bei etwas Älteren dann schon mehr, aber gerade wenn ich mich jetzt so in meinem Alters, bei meinen Altersgenossen umhöre, also bei den 20-Jährigen, so in dem Bereich zwischen 20 und 30, da ist das noch nicht so ganz verankert bei denen, dass das nötig ist. Ich denke, da können wir auch noch mal eine Folge drüber machen, warum eigentlich das so wichtig ist, zu sparen beziehungsweise zu investieren und warum auch unser Format für die mal sehr interessant werden könnte. Ja, also es ist natürlich eine seltene Kombination, aber mir ging es einfach nur darum, mal zu zeigen, dass es möglich ist und nicht so wie Bodo Schäfer irgendwie in 7 Jahren zum Millionär mit dem Ton, sondern dass es theoretisch mit Disziplin und Arbeit machbar ist.
Ja, das ist sicherlich richtig. Ich habe mal eine alternative Rechnung aufgemacht. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass jemand, der 25 ist und in den Beruf einsteigt, und der hat an dieser Schwelle natürlich einen ganz großen Vorteil, sofern diese Person natürlich dann auch entsprechend diszipliniert ist. Das heißt, der Gehaltssprung von, sagen wir mal, vorher Studentenjob jetzt auf Vollzeitstelle ist natürlich ganz erheblich. Gleichzeitig hat aber natürlich die Lebensstilinflation noch nicht so zugeschlagen. Das heißt, hier habe ich die einmalige Möglichkeit, wirklich mir diese Differenz zunutze zu machen und dann doch vielleicht eine relativ hohe Sparrate einzufahren. Ich habe mal einfach angenommen, jemand, der 25 ist und anfängt, 450 Euro im Monat zu sparen. Ja, ich weiß, auch das ist viel. Aber das sehe ich dann schon als Berufseinsteiger eher machbar. Und sei es halt tatsächlich in einem, im Minijob nebenbei. Und ja, ebenfalls diese 8% zugrunde gelegt, beziehungsweise netto dann 6%. Und dann komme ich über 31 Jahre auch bei immerhin 485.000 Euro an. Das ist ja dann auch nicht so weit entfernt. Und das dann im Alter von 56. Geht ja dann durchaus auch noch was. Ich kann auch vielleicht noch die Sparrate zwischenzeitlich erhöhen. Das ist ja auch von der Konstanz ausgegangen. Ich werde sogar erhöhen müssen, weil natürlich die Inflation in dem Zeitraum zuschlägt. Aber mit 56 bin ich natürlich dann noch in einem Alter, wo ich mir dann auch noch überlegen kann, okay, was mache ich jetzt? Ne? Also und nicht irgendwie zwingend alt und gebrechlich. Allerdings sowohl deine als auch meine Rechnung zeigen eben einen sehr, sehr interessanten Fakt aus und der sich dann tatsächlich nur noch schwer korrigieren lässt. Und das ist eben das Thema des Frühanfangs. Und was meinst du denn, Anton, wenn du einen Sparvertrag hast, der über 20 Jahre läuft und mit 6% verzinst wird, nach 20 Jahren, wie hoch ist denn der Anteil der Einzahlungen, der Anteil der Zinsen, deiner Meinung nach?
Also 20 Jahre und wir haben eine Nettorendite von 6%.
Korrekt.
Dann hat sich's, glaube ich, knapp verdoppelt. Ich glaube, es hat sich deutlich verdoppelt. Ich bin gerade von einer anderen Rechnung ausgegangen, von einem Sparplan. Das ist ja eine Einmalinvestition, ne?
Nee, ich meinte schon Sparplan. Nee, dann warst du schon richtig, ja, ja.
Also bei dem Sparplan bist du nämlich ungefähr bei einer Verdopplung.
Genau, ja, du hast insgesamt 24.000 Euro eingezahlt und das Kapital steht bei 46.271. Also in etwa verdoppelt, ja. Aber du siehst halt dann doch, wie entscheidend es ist, wirklich zu sparen, ja. Und dass sich die Rendite, jetzt die Zinsentwicklung, erst später dann bemerkbar macht. Und das ist natürlich gerade die Zeit, das kannst du später nicht mehr aufholen, ja. Dann eine Alternative ist natürlich, oder also die ist natürlich auch immer gegeben, und das ist ja letztendlich auch das, worauf, ich glaube, Bodo Schäfer, wenn ich recht in Sinn, sein Buch abgezielt hat, dass man sich, sei es nebenberuflich oder dann später auch hauptberuflich, eine Tätigkeit aussucht, eine freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit, mit der man eben zusätzliches Einkommen generieren kann und die dementsprechend dazu beiträgt, das Einkommen zu erhöhen, die Sparraten zu erhöhen, ja, oder eben, wenn es eine unternehmerische Tätigkeit ist, diese natürlich auch so weit vielleicht zu automatisieren, dass sie selber zu einer Einkommensquelle wird. Ja, aber das ist natürlich dann schon eine andere Hausnummer, als jetzt zu sagen, okay, ich überlege mir, wie ich das Geld spare und anlege.
Okay, schön. Lassen wir erstmal jetzt die Zahlen beiseite. Also ich würde sie jetzt zumindest erstmal beiseite lassen und dich jetzt mal was anderes fragen. Und zwar, würdest du persönlich in deinem Leben irgendwas groß verändern? Also wenn die Dividenden sprudeln und du musst dir jetzt eigentlich nicht mehr so viele Gedanken machen, würdest du dann irgendwas verändern? Ich meine, manche Leute, die gehen irgendwie ins Ausland, um dort noch die Quellensteuer und alles Mögliche zu sparen. Oder ist dein Traum, vielleicht einer Selbstständigkeit nachzugehen? Ich meine, klar, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie was falsch darstellen. Ich meine, das Thema der finanziellen Freiheit ist schon sehr viel mit irgendwelchen Träumen, mit irgendwelchen Wünschen irgendwie in Verbindung. Deswegen frage ich dich jetzt auch einfach mal so, hast du da irgendwelche Vorstellungen, wenn irgendwelche Wünsche, wenn dieser Punkt mal erreicht sein sollte?
Ja, ich bin ja nun auch in einem Alter, wo ich, sag ich mal, meinen Konsumhöhepunkt überschritten habe. Das heißt, ich habe für mich alles, was ich brauche. Ich habe eine entsprechende Wohnung, ich habe ein Auto. ja, das, was ich beschaffe, sind letztendlich Ersatzinvestitionen, ja. Ich habe in dem Sinne auch keine großen materiellen Wünsche mehr. Das Thema ist letztendlich durch. Von daher sehe ich auch tatsächlich keinen Grund, großartig etwas zu verändern. Ich bin glücklich und zufrieden, so wie es ist. Ich bin auch ein recht heimatverbundener Typ. Das heißt, ja, sowas wie eine Flaggentheorie praktisch durchzuexerzieren, wäre für mich jetzt nicht so reizvoll, ja, wie vielleicht für andere Leute. Ja, also sprich, sich verschiedene Standorte überall auf der Welt zu suchen, um das dann auch steuerlich zu optimieren. Ja, ich mag die Region, in der ich lebe, mein Freundeskreis, ja, etc. pp. Also da sehe ich, ich würde tatsächlich gar nichts verändern. Ja, also von daher, ja, Ziel schon fast erreicht eigentlich. Ja.
Ja, Luis Passos, wunschlos glücklich. Schön. Gut, Luis. Ich denke mal, das sind wir jetzt erstmal im Groben und Ganzen durch. Oder hast du noch irgendeinen Punkt, den du nochmal besprechen möchtest? Weil ansonsten könnten wir ja zu unserem Hochdividendenwert des Monats kommen.
Ja, ich denke, jetzt mal die ganz wesentlichen Punkte haben wir durch, haben wir besprochen. Und das Thema gibt natürlich so viel her. Das fängt ja schon bei der Definition an, von dem, was finanzielle Freiheit und passives Einkommen ist. Damit kriegt man ja schon eine ganze, oder bekommt man ja schon eine ganze Folge gefüllt. Wir können den Punkt sicherlich bei Interesse nochmal aufnehmen und auf besondere Punkte oder auch Techniken, eingehen. Ja, bis hin zu, ja, Portfoliostruktur auch außerhalb von Hochdividendenwerten. Also das Thema gibt schon eine Menge her, aber ich denke mal, für heute mit den Grundlagen, Anregungen haben wir genug gegeben, machen wir mal den Deckel drauf und dann bin ich mal gespannt, Anton, was du als Hochdividendenwert des Monats mitgebracht hast.
Ja, ich habe auf jeden Fall einen interessanten Wert mitgebracht. Aber nur noch mal ganz kurz, um das finanzielle Freiheit-Thema abzuschließen, beziehungsweise um auf eine neue Folge hinzudeuten, können auch das noch mal mit diesem, welche Länder besonders interessant sein können, das können wir noch mal uns ein bisschen vertieft anschauen, weil dann gibt es ja durchaus Länder, wo man dann weitgehend ohne steuerliche Belastung das Ganze vereinnahmen kann. Und wenn es darum geht, davon zu leben, dann macht das dann eben schon einen großen Unterschied, ob man dann eben so etwa 26% Abgabenlast hat oder eben null. Nur das nochmal ganz kurz dazu. Ansonsten, ich habe heute eine US-amerikanische Holdinggesellschaft mitgebracht als Hochdividendenwert des Monats. Der Fokus liegt bei dieser Holding auf Infrastrukturanlagen. Der Name ist Macquarie Infrastructure Group. Die Macquarie Infrastructure Group, die engagiert sich in drei verschiedenen Bereichen. Zum einen besitzt diese Firma große Speicher, in denen dann Flüssigkeiten wie Benzine, Öle oder auch pflanzliche Produkte gelagert werden können. Also das sind wirklich extrem große Speicher. Zum anderen bietet man aber auch Services für den Flugbetrieb an, also die Betankung, die Wartung und die Unterbringung von Flugzeugen. Und als dritten Geschäftsbereich, der heißt MIC Hawaii und der beinhaltet Anlagen für die Verarbeitung und Distribution von Gas auf Hawaii. Genau, aufgrund der Spezialisierung des Geschäfts ist das Ganze natürlich durchaus anfällig für konjunkturelle Schwankungen, also vor allem, wenn man an den Flugzeugbereich denkt, also gerade so die Unternehmen, die versuchen natürlich in wirtschaftlichen Krisen Kosten zu sparen. Geschäftsreisen werden vielleicht gedrosselt. Ich meine, das hat man auch jetzt schon tatsächlich bei einigen Unternehmen, dass man eher auf sowas wie Skype-Konferenzen setzt. Und dann leidet natürlich auch hier der Geschäftsbereich hier von der Macquarie Infrastructure Group. Und dementsprechend, weil das Ganze eben auch relativ zyklisch ist, wurden die Dividenden in der Finanzkrise auch komplett ausgesetzt. Also das tut dann schon weh. Und auch erst 2011 wieder aufgenommen. Die Dividenden werden quartalsweise gezahlt und das bei einer aktuell auch operativ abgesicherten Rendite von ungefähr 10%. Die Marktkapitalisierung der Holding ist 3,5 Milliarden US-Dollar. Nur mal zum Vergleich, es ist schon ein ordentlich großes Unternehmen. Ähnliche Marktkapitalisierung hat zum Beispiel das deutsche Unternehmen Sixt, also die Autovermietung. Nur mal, damit man sich's vorstellen kann. Für mich ist die Macquarie Infrastructure Group durchaus ein offensives Investment. Also das hat jetzt hier nichts mit besonders hoher Sicherheit zu tun, wie man es von klassischen Dividendenaristokraten kennt. Also hier muss man durchaus mit Schwankungen nach oben, aber auch nach unten rechnen. Es ist natürlich Rendite und Risiko zugleich. Dementsprechend würde ich das Ganze aber auch nicht zu hoch gewichten, vor allem wenn man eben schon mal die Zahlungen komplett ausgesetzt hat. Das ist eben auch eine gewisse Nachricht an die Aktionäre, wenn man die Zahlungen komplett aussetzt, wie bei Daimler zum Beispiel in der Finanzkrise. Und da ist dann eben die Hemmschwelle in der nächsten Krise nicht mehr so hoch, wieder die Dividenden komplett auszusetzen. Also das muss man natürlich bedenken. Ansonsten kann die Holding über das Kürzel MIC und das Ganze über die New Yorker Börse.
Ja, sehr schön. Ich habe mir heute mal gedacht, da wir so viel von Freiheit geredet haben, bringe ich mal einen Hochdividendenwert mit, der einen Bezug zur Unfreiheit hat, nämlich die Geo Group. Und die Geo Group ist ein Unternehmen mit Sitz in Florida und das hat sich spezialisiert auf den Betrieb von Gefängnisanstalten. Also die sind vor allem in den USA tätig, allerdings auch in Kanada, England und in Südafrika. Und die betreiben derzeit 118 Gefängnisanstalten mit etwa 80.000 Insassen und insgesamt 22.000 Mitarbeitern. Also hier so ein Schlüssel von 1 zu 4 ist auch mal ganz interessant. Gegründet wurde die Geo Group 1984 und aktuell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von knapp 3 Milliarden US-Dollar. Ein Quartalzahler, genau wie dein Hochdividendenwert des Monats, mit einer aktuellen Dividendenrendite aufs Jahr hoch gerechnet auf Basis der letzten Quartalszahlung von 8,76%. Ja, Dividenden schüttet die Geo Group erst seit 2013 aus und das dafür halt kontinuierlich und auch kontinuierlich steigend. Gut, nun sind 5 Jahre keine besonders lange Zeit. Das heißt, hier wird das Unternehmen noch beweisen müssen, wie konstant diese Zahlungen erfolgen können. Allerdings hätten Anleger, die ja so im Anfang des oder mit dem Börsengang im Jahr 2004 mit an Bord gewesen wären, neben den Dividenden auch noch ordentliche Kursgewinne eingefahren. Die Geo Group notierte Anfang 2004 noch um die 4,4 US-Dollar je Anteil, aktuell bei 23,68 US-Dollar. Ja, also schon eine Verfünffachung zusätzlich zur Dividende. Ja, nun könnte man natürlich auch sagen, ja, eingesessen wird immer, ja, also ein auch irgendwie konjunkturunanfälliges Modell. Allerdings hat auch die Geo Group in der Finanzkrise federn lassen, und zwar die, ja, ich sag schon mal, obligatorischen 50%. Und auch danach schwankte der Kurs gehörig. Das heißt, also auch hier ganz klar ein Einzelwertrisiko, das sich bemerkbar macht. Und ein Grund dafür dürfte tatsächlich sein, wenn man sich die letzte Bilanz mal anguckt, klar, der Bau und Betrieb von Gefängnissen verschlingt erstmal viel Kapital und die Eigenkapitaldecke ist doch mit 25% der Bilanzsumme relativ dünn, auch im Vergleich ja, zu klassischen REITs. Ja, also die Geo Group ist firmiert nicht als REIT, sondern als reguläre Company, also reguläres Unternehmen. Ja, aber letztendlich ja natürlich auch im Immobiliensektor engagiert, wenn es auch wenn es Spezialimmobilien sind. Und ja, diese niedrige Eigenkapitaldecke macht sich dann durchaus auch in den Kurskapriolen bemerkbar, ist also auch ein offensiver Wert, der an der New York Stock Exchange gehandelt wird unter dem Kürzel GEO, also G, E und O. Und ja, für offensiv positionierte Investoren, die gerne bereits ein bisschen mehr Risiko auf sich zu nehmen und dann wirklich sehr speziellen Wert zu investieren, durchaus eine Überlegung wert. Ja, Anton, damit sind wir mit durch mit den Hochdividendenwerten des Monats und ja, ich denke, dann ist noch mal Zeit für die obligatorische Belehrung, dass der Handel mit Wertpapieren natürlich mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall der Investition verbunden ist und wir übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Und ja, wir nehmen diese Folge Mitte Juni auf und daher können wir auch für die Aktualität, Korrektheit und Qualität der Informationen keine Gewähr übernehmen. Ja, und natürlich, wie immer gilt, unsere Aussagen sind keine Anlageempfehlungen, sondern die persönlichen Meinungsäußerungen von Anton und von mir. Und ja, zu guter Letzt, wie immer, sind auch wir auch als selbst als Investoren aktiv und es besteht immer die Möglichkeit, dass wir in den erwähnten Hochdividendenwerten investiert sind oder dies beabsichtigen. Wobei ich jetzt in der Geo Group und in Macquarie Infrastructure nicht investiert bin und das jetzt auch in nächster Zeit nicht vorhabe. Wie sieht es mit dir aus, Anton?
Ich bin nicht in die Macquarie Holding investiert. Ich habe tatsächlich einfach, weil ich es interessant fand, zwar fand ich einfach eine interessante Diversifikationsmöglichkeit, bin bei etwa 9% Dividende mit einer ganz kleinen Position in die Geo Group. Das war aber wirklich nur so ein, einfach weil es mich gereizt hat. Jetzt nicht, weil ich sage, ich möchte jetzt mein ganzes Depot jetzt darauf irgendwie aufbauen. Es ist für mich eine Diversifikationsmöglichkeit. Ich habe da wirklich deutlich unter 1% meines Depotvolumens da investiert. Also ich bin minimal dabei, aber ja, ich habe jetzt auch nicht vor, demnächst zu verkaufen, wenn unsere Zuhörer das Ganze hochgekauft haben. Also ja, also danke erstmal für den schön zusammengefassten Risikohinweis und ansonsten verabschieden wir uns jetzt, oder Luis?
Genau, nicht ohne Hinweis. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann meldet euch dazu gerne und nutzt die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns einfach eine E-Mail an einkommensinvestoren@nurbaresiswahres.de. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du den Podcast auch direkt abonnieren oder einem unserer zahlreichen Kanäle folgen. Und ich glaube, seit Folge 3 sind wir jetzt auch auf iTunes und Spotify zu hören. Und ja, das war's für heute. Eine ertragreiche Zeit wünsche ich euch. Macht's gut, euer Luis.
Das Gleiche wünsche ich euch auch. Eine ertragreiche Zeit. Ein gutes Händchen beim Investieren und wie bereits gesagt, einfach Anregungen in die Kommentare. Jetzt auch bei bei der Apple Podcast App in die Bewertungen gerne schreiben. Das hilft uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da bewertet. Das muss auch gar nicht irgendwie geschönt sein. Ihr könnt da gerne eure Kritik und Anregungen einfach reinschreiben. Aber das hilft uns auch einfach, die Sichtbarkeit dieses Formats zu erhöhen. Mehr Sichtbarkeit heißt auch irgendwie mehr Möglichkeiten für uns, dieses Angebot hier auszubauen im Endeffekt. Und genau, das war es jetzt erstmal mit Folge 4 des Einkommensinvestoren-Podcasts. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis bald.